herzlich willkommen bei DAS. Heute mit Inka Schneider.
Guten Abend, schön, dass Sie dabei sind. Dieses markante Gesicht kennen Sie natürlich. Es gehört Joe Bausch. Seit 27 Jahren spielt er den Pathologen im Tatort aus Köln. Und noch länger war er parallel Arzt in Deutschlands größtem Hochsicherheitsgefängnis. Jetzt hat er seine Biografie geschrieben und spricht erstmals über seine harte Kindheit, in der er Gewalt und Übergriffigkeit erleben musste. Joe Bausch, herzlich willkommen, schön, dass du da bist.
Hallo Inka.
Joe, die Biografie liegt hier. Was ist das für ein Gefühl für dich, dass du dich jetzt so offenbarst und uns alles erzählst?
Nein, ich habe ja anderthalb Jahre darüber nachdenken können, ob ich das dann will am Ende. Aber ich bin eigentlich jetzt glücklich, dass es vollbracht ist, dass es getan ist. Und das passiert wie bei jedem Buch. Am Ende gibt es einen Punkt, wo der Verlag sagt, so, jetzt ist die Deadline, jetzt muss es raus und dann kannst du nichts mehr ändern, auch nichts mehr zurückholen. Und das ist auch gut so.
Ja, ich meine, da denkt man wahrscheinlich lange drüber nach, wie man schreibt, was man schreibt, wie offen man tatsächlich ist. Und du gehst ja auch auf Lesereise und bist auf Lesereise schon lange. Wie reagieren denn die Leute, wenn du denen jetzt so Intimes letztendlich aus deinem Leben erzählst?
Na, das habe ich jetzt noch nicht probiert. Also noch bin ich mit den alten Büchern, mit den alten Titeln unterwegs. Fange das aber schon an, so ein bisschen anzuteasern. Mhm. Es kommt jetzt als Nächstes und natürlich braucht es erstmal so eine Erfahrung, also indem man so vorsichtig mal so ein paar Sachen liest oder erzählt. Das weiß ich noch nicht ganz genau. Ich bin da noch im Lampenfieber. Also ich muss es noch testen, ehrlich gesagt.
Ja, ich kann mir vorstellen, dass es aufregender ist, als wenn man eine Rolle spielt. Da liest oder spielst du ja einen Text, den andere dir schreiben. Aber jetzt ist es eben deine persönliche Geschichte, die du erzählst.
Absolut, ja. Das war mit der Grund, warum ich es gemacht habe. Weil ich habe mich als Schauspieler in fremden Leben herumgetrieben, in fremden Biografien sozusagen mich aufgehalten, als Arzt Anamnesen und Biografien von anderen, von Patienten auch mich durchgewühlt und darüber geschrieben, Sendungen gemacht über das, was im Kopf von anderen Leuten vorgeht. Und dann ist es nur irgendwann mal gut und fair und auch gerecht ein Stück weit, bis man dann sagt, okay, mach jetzt mal deine eigene Hinterbühne auf und mach dich ein Stück weit auch nackt.
Harte Schale, weicher Kern, hieß es gerade. Ist das so? Trifft's das?
Also ich lebe natürlich von meinem Äußeren, das schon auch, glaube ich, so aufgefasst wird, dass man sagt, das ist ein harter Hund. Ja. Aber das bin ich nicht. Ich bin aber auch kein Weichei, also der sich dann zurückzieht, wenn die Schale nicht mehr wirkt. Mhm. Oder ich ziehe mich nicht dahinter zurück, sondern ich kann auch austeilen, ich kann auch hingehen und ich kann auch hart sein.
Wenn, war das passiert?
Wenn etwas passiert, was mir zutiefst zuwider ist. Ich mag beispielsweise, ich mische mich ein, wenn ich um mich herum irgendwo im Alltag Situationen erlebe, wo Menschen zu Schaden kommen oder wo Menschen beleidigt werden oder angegangen werden, da gehe ich dazwischen. Und manchmal muss ich mir anhören von Bekannten, ey Joe, du bist nicht mehr der Jüngste, du rennst dahin, als wärst du 27. Das bist du nicht mehr. Da haut dir so ein junger Typ vielleicht aufs Maul oder sowas. Aber in dem Moment, wo ich losziehe, fühle ich mich halt wie 35 oder sowas. Ja, und noch funktioniert es, wenn ich da hinkomme, dass die Leute, oh ja, ist gut. Ja,
du bist jemand, der dann aufbraust, auch wenn er Ungerechtigkeit
ja,
erlebt.
Ja, Ungerechtigkeit oder auch, ich engagiere mich, wenn ich merke, dass Leute ignorant sind und dämlich und dann noch aggressiv. Die Kombination mag ich schon mal gar nicht. Und die bringt mich auf die Palme und noch erlaube ich es mir, auch in diesem Alter auf die Palme zu steigen.
Würdest du sagen oder denken, das hat was mit deiner Biografie zu tun?
Ich glaube schon, dass es was mit meiner Biografie zu tun hat. Es hat was damit zu tun, nicht weil ich immer schon ein wütender Mensch gewesen wäre oder Probleme hätte mit meinen Affekten, sondern ich glaube, es hat viel damit zu tun, dass ich schon von Kindesbeinen an Verantwortung übernehmen musste. Mir wurde Verantwortung aufgetragen und ich wurde schon früh auch zur Verantwortung gezogen. Also wenn ich dann irgendwie versagt habe, dann habe ich die Konsequenzen auch schon erleiden müssen. Und das schon in Jahren, wo wir normalerweise heute im Kind sagen, schön, dass du es probiert hast, das musst du gar nicht können, auch bleib doch sitzen und so weiter. Das war anders in den frühen 50er Jahren. Auf dem Bauernhof wurde man halt schon ganz früh zur Verantwortung, kam man Verantwortung aufgetragen und man wurde auch in die Schuhe gestellt, im wahrsten Sinne des Wortes, wenn man versagt hat.
Ja, wir haben dich hier gerade gesehen, du musstest Trecker fahren, du hast dich um die Tiere gekümmert, du hast richtig hart mitgearbeitet und du hattest einen sehr, sehr strengen Vater. Fast brutal, kann man sagen, wenn man die Biografie liest.
Ja, das war schon, sagen wir so, diese Menschen hatten ja selber eine ähnliche Kindheit, eine ähnliche Erfahrung, also die das verzeihbar macht oder nachvollziehbar macht. Die kannten auch nichts anderes. Meine Eltern kannten, oder mein Vater kannte zumindest nichts anderes, halt eben auch, dass man aufgezogen wird. Nicht unbedingt erzogen auch, aber dass man aufgezogen wird. Und dass man zu funktionieren hat und dass man was leisten muss. Wer nichts leistet, der ist auch nichts wert. Fertig. Das war eine ganz brutale Schule, durch die man da gegangen ist.
Ja, und hat auch geschlagen.
Natürlich hat er auch zugelangt. Mhm. Gar keine Frage, aber da war er ja auch in dieser Zeit nicht alleine. Das durfte jeder im Dorf machen, der meinte, man muss dich jetzt züchtigen und ging über den Vater, über den Lehrer weiter, weil die Prügelstrafe ja bis Ende der 60er Jahre, bis 69 auch in den Schulen noch erlaubt war und nicht verboten.
Ja, eine harte Kindheit, du sagst es, auch Schule, da bist du gehänselt worden, du hattest rote Haare, Sommersprossen.
Und Sommersprossen und du siehst aus, du kannst eine Ziege zwischen die Hörner küssen oder wenn du Sommersprossen bekommen hast, du siehst aus, als hättest du Scheiße getroschen. Das ist alles nicht unbedingt schön. Dann fängt man an, diese roten Haare zu hassen. Man mag auch keine Sommersprossen. Lange Zeit jedenfalls nicht, bis du einmal so durchgebräunt bist, dass du nie wieder eine Sommersprosse kriegst.
Ja, aber klingt auch nach einem Selbsthass oder einer schwierigen Pubertät. Das bleibt ja nicht ohne Folgen, wenn man immer so von seinem Vater auch gedemütigt wird oder einem gesagt wird, man kann eigentlich nichts oder man müsste mehr können.
Ja, aber es wird immer gesagt, es geht mehr. Mhm. Also immer noch, es reicht nicht. Es gibt immer noch, unter Optionen klicken geht immer auf, was du noch alles mehr können solltest, müsstest oder was von dir erwartet wird. Das ist schon belastend. Das führt nicht dazu, dass man mit einem ausgeprägten Selbstbewusstsein, so, ich bin Sonntagskind, toll, schön, dass du geboren bist, alle lieben dich und so weiter. So bin ich nicht aufgewachsen, sondern ich bin aufgewachsen immer, dass man abliefern muss. Du musst was machen können, du musst beweisen, dass du es verdient hast. Und kein Tadel muss dir Lob genug sein. Das führt natürlich dazu, dass man sich nicht selbst besonders schätzt. Und es führt auch nicht dazu, dass man jetzt vor Selbstbewusstsein platzt oder sowas. Das musste ich mir wirklich auch mühsam erkämpfen auf teilweise schwierigen Wegen.
Dein Buch heißt Verrücktes Blut. Warum dieser verrückte Titel?
Ja, das ist eine kleine Anekdote. Ich bin als Kind ein sehr, sag ich mal, bewegungsfreundliches Kind gewesen, sehr quirlig. Heute bekäme ich wahrscheinlich Ritalin, um das Ganze zu beenden oder sowas. Ich war also immer auf Knie, immer unterwegs. Ja. Ich habe mir ganz oft, typisch Widder, den Kopf gestoßen. Und dann hattest du irgendwo eine Platzwunde am Kopf und eine kleine Wunde und ich blutete. Und dann ging ich irgendwo zu der Tante Rees, die bei uns auf dem Hof wohnte, Drei-Generationen-Haushalt. Und die tupfte mir dann irgendwo diese Platzwunde, zum Arzt wurde man nicht gebracht, tupfte drauf und sagte, das ist gut. Das ist gut. Dann kann das ganze verrückte Blut abfließen. Und dann dachte ich mir, das ist genau das, was mich zeitlebens auch geprägt hat. Ich habe mir oft den Kopf gestoßen, sowohl im echten als auch im übertragenen Sinne. Und habe auch öfter erlebt, dass ich quasi zur Ader gelassen wurde und das verrückte Blut abgelaufen ist. Aber ich habe so viel davon behalten, dass es mich zeitlebens auch irgendwie vorangetrieben hat, mein verrücktes Blut.
Ja, und du hast ja deinen Weg gemacht. Ja. Also es gab ja viele Stationen, du hattest zwischendurch auch mal das Gefühl, du willst gar nicht mehr leben. Hattest so Fluchten dann auch für dich gefunden, auch die Bücher eigentlich. Ne? Bücher waren deine
Bücher,
Fluchten.
Das Lesen und Bücher waren meine kleinen Fluchten. Und ich habe alles gelesen, was ich in die Finger kriegen konnte. Ich habe teilweise sogar auf dem Traktor gleichzeitig gelenkt und gelesen oder sowas. Ich kann heute noch ganz schnell irgendwo etwas lesen und mir sogar merken, die Schularbeiten habe ich morgens im Bus gemacht. Da muss man sehr schnell sehr viel sich aufsaugen, damit man den Tag überlebt. Das hat nicht immer geklappt. Aber das war wie Beifang. Also immer nebenbei noch einiges zusätzlich machen, das hat auch mein Leben geprägt.
Ja, und du hast es geschafft, aufs Gymnasium zu gehen, obwohl dein Vater dich ja als Hofnachfolger gesehen hat, als Hoferben und überhaupt nicht wollte, auch kein Interesse hatte, dass du jetzt die höhere Schule besuchst. Aber du hast dann vorher, vor der Schule gearbeitet, deine ganzen Hofarbeiten, die Tiere versorgt, ausgemistet die Stelle, Trecker gefahren und dann Schule geschafft und Abitur geschafft und dann ja auch studiert und Medizin und
Schauspiel. Ja,
also ich meine, Wahnsinn.
Ja, ich habe es am Ende dann doch geschafft,
ja, total.
Gar keine Frage. Aber es hätte auch alles andere passieren können, muss man auch ehrlicherweise sagen. Aber auch das ist durchgängig geblieben. Wenn ich heute auf mein Leben blicke, sage ich immer, ich habe mindestens 3-4 Sachen gleichzeitig gemacht. Und heute mache ich immer noch mindestens 3 Sachen gleichzeitig.
Ja, das hat sich durchs Leben gezogen. Wie du sagst, du hast die Kurve gekriegt und bist nicht nur Schauspieler, sondern auch Mediziner geworden. Du hast Medizin studiert, fertig studiert, mehrere andere Studiengänge auch noch angefangen, Politikwissenschaften, Theaterwissenschaften, aber Medizin eben fertig gemacht. Und über 30 Jahre hast du dann auch als Arzt praktiziert in der Justizvollzugsanstalt. Und von daher wird dich der folgende Film von Bettina Lehnert interessieren. Sie stellt nämlich das Gefängnistheater Aufbruch in der Justizvollzugsanstalt Tegel in Berlin vor. Das professionellste seiner Art. Gefangene machen Theater.
Immer. Sie machen immer Theater.
Hinter Stacheldraht und Mauern der JVA Tegel warten verborgene Talente auf ihren Auftritt. Das Theaterprojekt Aufbruch hat Premiere mit der Drei-Groschen-Oper. Brechts sozialkritische Oper über die Londoner Unterwelt passt hier.
Also Gangster von Gangstern und Bettler und also ne, so diese, ich denke, da können wir dem auch nochmal so eine andere Art von, weiß ich nicht, Authentizität ne, geben oder das nochmal mit einer anderen Perspektive spielen. Also bestimmte Sachen im Gefängnis oder ne, auch diese Härte von früher, so, das kenne ich natürlich. Also alte Sachen, die ich da verwenden konnte, so von mir auch. Ne. Und irgendwie ist aber auch eine Katharsis dann so. Ne, das so zu spielen.
Für die Drei-Groschen-Oper haben sie 9 Wochen geprobt. Jeden Tag 4 bis 5 Stunden, auch mit einem Gesangscoach. Immer nachmittags nach der Arbeit. Trotzdem machen sie es immer wieder, wie Peter Meyer. Der ist zum 6. Mal dabei. Er fühlt sich hier ernst genommen.
Dass es ehrlich ist, dass es Theater ist und nicht irgend, man verzeihe mir diese herablassende Bemerkung, in so ein Sozialprojektchen, oder? In dem man so tut, als ob. Nein, das war meine Bedingung auch von Anfang an. Theater, ja, als ich gesehen habe, hier sind lauter Fachleute, Spitzenleute, bis hin zu Musik, Konservatoriumsleute, Kostüm, alles, die genau das tun, wie an jedem anderen Theater. Da habe ich gesagt, jetzt mache ich mit.
Gerade für die Frauenrollen war eine Abteilung besonders wichtig. Denn nur mit dem richtigen Kostüm klappt es auch mit dem Geschlechterwechsel. Und der hat ihnen erstaunlich viel Spaß gemacht. Der Ansatz des Theaterprojektes ist es, alle können mitmachen. Konflikte müssen gewaltfrei gelöst werden. Und es treffen sich Menschen, die im Haftalltag kaum etwas miteinander zu tun haben. Die Lauten und die Stilleren.
Es ist tatsächlich mit einer der größten Herausforderungen, gerade im Männervollzug dann doch als Frau aufzutreten. Aber ich bin da Mensch, ich stehe da ganz klar drüber, es macht mir Spaß. Und die größte Herausforderung waren tatsächlich für mich die Lieder. Also da war so die größte Aufregung auch beim Auftritt dabei, jetzt zu zeigen, ich singe, ich bin da und ich präsentiere mich. Das ist wirklich sehr schwer.
Und natürlich können Sie hier alle mit den Texten von Brecht, die fast 100 Jahre alt sind, etwas anfangen.
Was ein Hund weinen würde, wenn er ihn sieht. Was kann ich dafür, dass ein Mensch nicht weint?
Was ist ein Dietrich gegen eine Aktie? Was ist ein Einbruch in eine Bank gegen die Gründung einer Bank?
Der Monolog von dem McKeith, wenn er da spricht, da findet man sich dann irgendwie schon wieder. Was ist ein Dietrich gegen eine Aktie und so weiter. Das sind eigentlich die schönsten Sachen. Da kann man sich so seine eigene Meinung kann man damit reintun.
Erst kommt das Fressen, dann kommt die Moral.
Im Juni und Juli werden sie noch auf der Bühne stehen, für ihre Familien, Freunde und interessierte Zuschauer spielen und dabei eine andere Seite von sich zeigen, auf die sie stolz sind.
Sieht super professionell aus und wichtig wahrscheinlich auch, ne, dass sowas gibt.
Absolut, das finde ich eine tolle Sache. Also es gab ja in den 70er Jahren gab es diese Projekte häufiger, also dass auch Schauspieler in die Gefängnisse gingen, in Bochum beispielsweise, und inszenierten dort mit echten Verbrechern halt Theaterstücke. Das wurde dann so, kam so ein bisschen aus der Mode. Und deshalb freue ich mich, wenn ich jetzt das sehe und denke mir, hey, das ist ein tolles Projekt, weil ich weiß, was auch mir das Theater gegeben hat und was es mir an Selbstbewusstsein mir auch gegeben hat. Auf die
Gerade haben wir ja die Schauspieler gesehen. Wenn du jetzt zurückdenkst an deine Zeit, du warst 32 Jahre Anstaltsarzt. Wenn die Patienten zu dir reingekommen sind, waren das für dich Verbrecher oder Menschen?
Es waren in erster Linie Menschen und in erster Linie waren es Patienten. Mhm. Und nur wenn es Verwerfungen gab, natürlich bei einer nicht freien Arztwahl, passiert es schon mal, das knallt. Und es sind ja keine Menschen, die also Herrscher über ihre Affekte per se wären. Da geht es schon mal hoch her und laut. Aber erst dann habe ich mich damit beschäftigt, was ist denn dahinter, was an Persönlichkeit steht da und was kommt auf mich zu. Und natürlich ist es eine wichtige Erkenntnis, dass auch im Gefängnis man dem Menschen gegenübersteht und hinter dem Menschen ist natürlich auch breite seine Störung. Das ist weiter das, was ihn in den Knast gebracht hat, wirkt erst mal eine Weile fort und liegt so ein bisschen unter einer ganz dünnen Schicht verborgen. Und das macht die Begegnung mit dem Arzt auch besonders spannend, weil es geht dann nicht mehr um das dicke Knie oder um das Asthma oder um den Schnupfen und die Grippe, sondern manchmal geht es auch um mehr. Und ich glaube, wenn ich die Menschen nicht wie Patienten und wie Menschen und Patienten behandelt hätte, sondern nur wie Verbrecher, dann hätte ich viele der Geschichten, von denen ich in meinen Büchern ja erzähle und wo ich von profitiert habe, die hätte man mir nie erzählt.
Ich meine, du kanntest die Akte, aber wahrscheinlich ist man dann auch als Vertrauter im Gespräch und vielleicht auch so eine Art fast schon Beichtvater manchmal, oder?
Manchmal schon. Ja. Also manchmal schon, weil man darf ja nicht vergessen, ich bin der Einzige, der diese Menschen anfasst, nicht um sie auf gefährliche Gegenstände abzutasten oder um ihnen Fesseln anzulegen. Oder so. Ich bin der Einzige, der sie anfasst, quasi aus einem Interesse berühren, antasten, um halt Diagnosen zu stellen. Und das ist was Besonderes, weil in so einer harten Gesellschaft ist das normalerweise etwas, wo du sagst, holla, also lasse ich nicht ohne weiteres zu. Und das schafft natürlich auch, ich sag mal, andere Momente. Ich fand am schönsten fand ich den Satz, wenn jemand schon eine halbe Stunde bei mir war und war dann im Gehen und sagte, Sie sind doch auch Arzt. Und dann wusste ich, jetzt passiert, dass man ins Gespräch kommt. Ja. Und habe dann gesagt, aber jetzt, das machen wir unter vier Augen irgendwo weiter, weil jetzt stört's den Ablauf.
Mhm. Ich meine, ja, die wussten ja auch, dass du Schauspieler bist. Absolut. Und dort den Pathologen oder auch manchmal in anderen Rollen auch manchmal als Verbrecher zu sehen bist oder zu sehen warst. Fanden die das gut oder haben die sich mit dir darüber unterhalten oder konnten dich dann als Arzt ernst nehmen? Wie war das?
Naja, schon. Also die haben mich schon noch als Arzt ernst genommen. Am Anfang, als ich da anfing, kannten sie mich ja nur eigentlich als Zuhälter, Totschläger, Vergewaltiger, weil ich das damals spielte. Ja. Der Dr. Roth ist meine erste und einzige seriöse Rolle. Deshalb kultiviere ich sie über fast jetzt schon 25 Jahre. Aber das fanden sie schon okay, weil sie dachten, wenn einer uns so spielt, wie er das tut, dann hat er sich zumindest mit uns ja auch schon mal auseinandergesetzt und beschäftigt. Das fanden die schon toll. Also meine Patienten fanden es schöner, wenn ich einen Verbrecher gespielt habe oder meinen Killer, als diesen Roth. Auf der anderen Seite fanden sie es natürlich auch schön, dass sie einen prominenten Arzt haben. Gar keine Frage. Wer hat das nicht, der Gerde? Weil der ist mein Arzt.
Wieso bist du überhaupt, also ich meine, das ist ja ungewöhnlich für einen Mediziner, überhaupt so eine Anstellung anzunehmen. Wieso bist du überhaupt Anstaltsarzt geworden?
Naja, ich bin da relativ unbefangen hineingeraten. Ich habe damals einfach mich beworben in diesem Justizkrankenhaus. Ja. Die hatten Stellen ausgeschrieben in der Chirurgie und ich dachte mir, mach 2 Jahre Chirurgie dort. Ja. Angst vor Verbrechern hatte ich nicht. Ich hatte, wie gesagt, von Kindesbeinen schon welche um mich herum und dachte, machst du das? Und wurde genommen und hatte als erstes die Frauenstation, die RAF-Frauen der zweiten Generation, war unter anderem meine Patientin und das war natürlich eine wahnsinnige Erfahrung. Vorweg habe ich als Theaterwissenschaftler politisches Agitprop-Theater in Köln gemacht und auf einmal lagen dort Menschen im Bett und die Frauen waren härter als die Kerle. Die kämpften und die hatten quasi den bewaffneten Kampf fortgeführt, da wo ich gesagt habe, Moment, also ich zähle doch auf Demokraten. Entwicklungen. Und dann stehst du im weißen Kittel am Bett vor jemand, der genauso alt ist oder nur wenig älter und führst politische Debatten und Auseinandersetzungen und die haben gehungert und die wollten irgendwie was durchsetzen. Und es war spannend und kurz danach kamen die alten Männer, die NS-Täter und stellten uns vor große Probleme. Und da habe ich auch wieder gesehen, ui, ich lebte sozusagen als Arzt im Strafvollzug in diesem Justizkrankenhaus im Auge des Taifun. Alles, was in der Gesellschaft an Verwerfungen oder an Themen gerade stattfand, das fand auch bei uns statt. Und das war spannend. Und irgendwann merkte ich bin da offenbar auch gut angekommen. Und das ist meins. Und es ist zwar nicht vergnügungssteuerpflichtig, aber es ist trotzdem meins. Und hier gewinne ich Profil. Und hier war ich irgendwann mal Doc. Am Anfang war ich Kojak, dann war ich Doc Hollywood. Und irgendwann war ich halt der Bausch. Und den kannte man in ganz Deutschland. Und das ist doch, alleine dafür hat sich das auch schon gelohnt.
Ja, das ist ja auch besonders, dass du diese Doppelrolle so beibehalten hast, dass du immer beides gemacht hast. Du hast gespielt und du hast eben praktiziert, du warst Arzt. Hast du irgendwann mal überlegt, war das eine wie ein Hobby und das andere war eben Brot und Lohn?
Ich hab beides professionell betrieben, weil wenn ich irgendwo drehe und ich bin schlecht, dann kann ich nicht sagen, ich kann zwar nicht spielen, aber ihr müsst mich als Arzt mal erleben. Und wenn ich als Arzt den Patienten nicht ordentlich behandelt, kann ich sagen, tut mir leid, aber du musst mich mal vor der Kamera sehen oder auf der Bühne. Da bin ich richtig gut. Jeder, der mich bezahlt, erwartet von mir eine professionelle Arbeit und Lieferung. Und das bin ich von Kindesbeinen an gewohnt, dass man zu liefern hat. Nur Leistung ist das. Und ich habe beides mit Begeisterung gemacht und auch immer wusste ich, was ich gerade tue. Also ich wusste, wann bin ich Schauspieler, wann bin ich Arzt. Und für mich war das gleichbedeutend. Ich habe nur gesagt, ich glaube, den Arzt im Knast, den Bausch im Knast, hätte es ohne den Bausch auf der Bühne und vor der Kamera nicht gegeben. Weil ich es natürlich genossen habe, wenn du zum Dreh kamst und wirst gefragt, du, wie ist das Hotel, wie ist das Essen, hast du Allergien, wie geht's dir? Also ich glaube, in meiner ganzen Zeit als Arzt hat mich vielleicht zweimal ein Patient gefragt, Doc, wie geht's dir?
Nee, das musstest du ja mal, das war ja dein Job.
Ja, immer, das ist ja mein Satz.
Aber das ist ja auch für dich so eine Motivation, habe ich in deiner Biografie gelesen, überhaupt auf die Bühne zu gehen, eben dies gesehen werden, weil du eben zu Hause ja nicht gesehen wurdest. Ja. Und dann war Messdiener ja so auch so eine Erfahrung, wo du merktest, ey, da werde ich gesehen. Das war die erste große Bühne eigentlich.
Absolut,
ja. Und dann kam der Gedanke, Schauspieler zu werden.
Nein, der kam da noch nicht, sondern es war natürlich so die erste Erfahrung, vor Publikum aufzutreten, natürlich in einer einzigen festgelegten Rolle, als Messdiener oder als Priester. Das hätte ich mir vorstellen können. Priester,
ja, die Mama hätte es ja auch gerne
Mama
gesehen.
Mama hätte mich gerne als Priester gesehen, aber dann kam die Pubertät mit Gewalt dazwischen und da war ich verloren für diesen Beruf. Aber ich hatte im wahrsten Sinne des Wortes den Geruch des Auftrittes, Weihwasser, Weihrauch, große Performance. Das hatte ich erlebt und das mochte ich. Ich hatte keine Ahnung von Theater, als ich mich dafür beworben habe und wurde dann auch irgendwo natürlich Theaterwissenschaften. Ich habe das gemacht, weil ich einfach endlich auch die Stücke lesen wollte und interpretieren wollte, die ich lesen wollte und nicht irgendein Pauker. Ich wollte sie auch so interpretieren, wie ich sie interpretieren wollte und nicht wie irgendeinem mir vorschreiben. Und ich glaube, das habe ich damals in der Kombination Theaterwissenschaft, Germanistik, Politik, das war so meins. Da kann ich also irgendwo die Freiheitsgrade erwerben, die ich für mein Leben in Zukunft haben möchte.
Du bist ja auch nicht beim klassischen Theater gelandet, sondern bei einem politischen Theater, bei einem im Grunde revolutionären Theater. Und da war es auch üblich, dass man sich dann mal ausgezogen hat auf der Bühne und nackig gespielt hat. Und dazu hast du dann ein Interview gegeben. Guck.
Hab ich?
Ja, pass auf. Gott, haben wir gefunden.
Wie fühlt man sich eigentlich, wenn man auf so einer Bühne oben steht und da immer vor so sehr vielen Leuten, die man noch gar nicht kennt, die Hosen runterlässt?
Du, ich habe das also in fast allen Stücken machen dürfen. Ich kann nur sagen, erstens glaube ich, dass ich mich noch sehen lassen kann. Das Zweite ist, dass man als Schauspieler einen unheimlichen Vorteil hat. Sobald man die Hosen unten hat, kann man 10 Minuten lang spielen, was man will. Da achtet eh keiner mehr drauf, es hört auch keiner mehr zu. Ne?
Macht Sinn, hast recht.
Ich war damals, das war eine gute Formulierung, sorry.
Ja, und stimmt ja auch.
Stimmt, absolut, ja, klar. Ich hab eine ganz schlimme Erfahrung gehabt, als ich das erste Mal die Hose runterließ in einem Theater, war natürlich sofort Stille. Ja. Und man guckte und in diese Stille hinein, werde ich nie vergessen, hörte ich die Stimme, die hieß, ach, das ist ja der Joe. Und ich dachte mir, scheiße, du stehst seit über einer Stunde auf der Bühne, jetzt lässt du die Hose runter und jetzt wirst du erst erkannt.
Ich habe das frühere Geliebte?
Ich habe das danach nie wieder mit dem Gesicht zum Publikum so nach hinten gespielt. Dabei, das war eine Bekannte, die hat nur gesagt, ach, Joe. So nach, ach, Joe muss das sein. Aber so, ich habe es verstanden. Ach, das ist ja der Joe. Das hat mich erst mal ein Stück zurückgeworfen.
Ja, aber du hast durchgehalten und hast...
Nein, es ist ja auch, wir haben damals schon gesagt, man kann Sachen nicht angezogen spielen, die in Wirklichkeit nackt stattfinden. Mhm. Ne? Und dieser Satz hat mich überzeugt. Also natürlich, ich habe mich nicht ausgezogen, weil ich dachte, das ist jetzt witzig oder weil ich so exhibitionistisch bin. Sondern wenn man bestimmte Sachen auf der Bühne spielt, dann ist es in der Regel so, dass der Täter oder die Person im richtigen Leben dann halt doch schon mal nackt oder nur teilweise bekleidet sind. Und das finde ich ein überzeugendes Argument.
Ja, war ja auch die Zeit, wo einfach viel
ja, wir haben auch Tabus derart gesucht, genau, die wir brechen genau. konnten. Wir haben nach allem gesucht. Was haben wir, gibt es noch ein Tabu, was wir noch schnell brechen können? Und irgendwann hatten wir sie alle gebrochen und dann musste man nicht mehr Theater spielen.
Nee, und dann hast du angefangen mit Film. Aber dieses, du kennst es ja, dieses Leben unter Männern, weil du ja, ja. Eben als Anstaltsarzt hauptsächlich unter strafgefangenen Männern warst. Und das gibt es auch in der Schifffahrt, dass man hauptsächlich unter Männern ist. Und Sophie Münder hat sich im Hamburger Hafen davon mal ein Bild gemacht.
Containerschiffe bringen all das durch die Welt, was wir täglich zum Leben brauchen. Ohne die Seeleute an Bord ginge nichts. Oft sind sie monatelang unterwegs, wie dieser junge indische Seemann.
Wir arbeiten mit Maschinen. 23 Mann sind wir an Bord und wir haben nicht viele Möglichkeiten, neue Leute kennenzulernen. Also kommen wir hierher an Land, um neue Leute zu treffen und unsere Seele zu erfrischen.
Im Hamburger Seemannsclub Duckdiven können die Seeleute durchatmen. Wie wichtig der Landgang ist, weiß der Seemannsdiakon.
Die maritime Welt, also die Seefahrt, ist auch gefährlich. Da fällt die Anspannung ab, wenn ich die Gangway verlassen habe. Da werden auch die Seeleute zum Teil leichtsinnig und vergessen all die Sicherheitsvorschriften, die so da sind. Dann wird in Flipflops und kurzer Hose an Land gegangen und Juche. Und das zeigt ganz deutlich, das ist was anderes. Und das brauchen die Menschen.
Damit die Seeleute überhaupt an Land gehen können, wie hier von der Evergreen, muss die Wasserschutzpolizei die sogenannte Einklarierung durchführen.
Good morning, Captain. Hello.
Is my colleague?
Yes, sir. As my colleague told to your chief.
Dafür müssen Christian Jürgens und sein Kollege Frank Wiedenfeld die Pässe kontrollieren.
Certificate of Competency, das brauchen wir dann später.
Wir haben jetzt hier eine indische Besatzung. Ein Inder müsste, wenn er in Deutschland an Land geht, müsste er ein Visum haben. Es gibt für Seeleute Ausnahmegenehmigungen, das heißt, die können visumsfrei in Deutschland an Land gehen oder in Hamburg im Land gehen. Formell ist es so, dass sie erst an Land gehen können, wenn das Schiff durch die Polizei oder einklariert wurde.
400 Meter ist die Evergreen lang mit einer Crew von 25 Seeleuten. 3 Tage macht sie in Hamburg fest, 8000 Container werden hier gelöscht.
Hamburg ist besonders, weil es hier keine Einschränkungen gibt. Du kannst einfach in die Stadt gehen und das Essen ist auch gut.
Das heißt, wir brauchen noch ein AB.
Zur Einklarierung gehört auch abzugleichen, ob genug Besatzung da ist, um alle Posten auf dem Schiff zu besetzen.
Man sagt immer, so ein Schiff schläft nie. Ne? Wartungsarbeiten werden dann halt während der Liegezeit gemacht. Das geht dann natürlich auch von deren Freizeit ab. Das muss man ganz klar so sagen. Und von daher ist es schon wichtig, dass wir relativ zeitnah hier an Bord kommen.
Captain, we check all the documents, the passports and so on. Everything is fine, yeah?
Auf der Evergreen stimmt alles. Die beiden machen den Kapitän auf die Seemannsmission aufmerksam. Viele Wasserschutzpolizisten sind selbst zur See gefahren, wie Frank Wiedenfeld. Ein gutes Miteinander ist ihm wichtig.
Wir versuchen auch, den Seeleuten zu zeigen, dass Polizei, Staatsmacht und Seelsorge und Seemannsclub kein Widerspruch ist.
Man darf nicht vergessen, die deutsche Polizei ist schon auch noch anders als die Polizei in Nigeria oder anderen Ländern. Deswegen erhoffen wir, dass perspektivisch eben die Seeleute sehen, okay, der Seemannsclub, die Seemannsmission traut der Polizei, dann kann ich ihr auch trauen.
Es herrscht eine angstfreie Kommunikation. Auch deswegen gehen Seeleute hier gern an Land.
Ja, wir haben gerade schon gesagt, du bist ja gerade auf dem Schiff gewesen, ja, ne? Und mochtest du? Hast Lesungen gemacht? Oder?
Ich habe Lesungen gemacht und ja, was mich begeistert hat, war die Freundlichkeit dieser Menschen, die dort arbeiten. Und über viele Stunden, 10 Stunden arbeiten, monatelang. Immer irgendwo am frühen Morgen mit einem strahlenden Lächeln dir entgegenkommen und den Kulturschock kriegst du, wenn du vom Schiff runter bist.
Ja, und morgen sieht man sie beim Frühstück und abends noch in der Bahn und denkt, ja, meine Gott, schlafen die auch irgendwann immer nett dabei.
Wir behalten die, also ich meine, viele sind ja, kommen von den Philippinen, die haben ja vielleicht das Grenzen automatisch im Gesicht. Keine Ahnung, ich habe sie gefragt, wie machen sie, wie haltet ihr das durch, wie macht ihr das? Und ich glaube, sie unterstützen sich gegenseitig und sie wissen halt eben auch letztendlich, wie willst du das leben, man muss es dir schön machen.
Ja,
ja, ich glaube, das ist so.
Wenn man das kann, ist viel geholfen. Man muss sich
da schön machen, wo das Leben dich hinstellt.
Wir sind jetzt in deiner Heimat, im Westerwald, ja, Burg Eller.
Burg Eller.
Da war in der Nähe euer Hof.
Ja, ja, im Schatten dieser Burg sozusagen, nicht weit davon, ungefähr 250, 300 Meter Luftlinie, befand sich der Hof und mein Geburtsort. Insofern ist Eller mein Geburtsort.
Ja. Ja, wir haben ja schon darüber gesprochen, über die Kindheit mit dem strengen Vater. Wir haben noch nicht gesprochen über Uwe. Ja. Uwe war der Pflegebruder. Wie kam der in die Familie? Der war 10 Jahre älter als du?
Der war 10 oder 11 Jahre älter als ich. Der kam deshalb in die Familie, weil meine Mutter hatte am Anfang wohl 2 oder 3 Fehlgeburten gehabt und dann spricht sich das rum, weil man sagt, hey, der auf dem Hof, da ist kein Erbe, da ist nichts. Also ja, Knechte waren zu teuer. Und dann hat man überlegt, dann kam jemand an und hat gesagt, hier ist einer, den könntet ihr bei euch aufnehmen. Der ist kräftig, der ist gesund, der kann anpacken. Mhm. Und dann wurde der genommen. Und Uwe war dann bei uns auf dem Hof und kaum, wie das oft zu ist, ist einer da und dann wurde meine Mutter diesmal halt schwanger und behielt mich und kurz danach auch meinen Bruder. Und ist ja manchmal so.
Mhm, absolut, wenn der Druck weg ist.
Wenn der Druck oder was auch immer weg ist. Vielleicht, meine Mutter hat wahrscheinlich gedacht, dass der liebe Gott die Finger im Spiel hatte und sie belohnt hat für ihre Großherzigkeit, Barmherzigkeit.
Ja, sie war ja sehr religiös.
Sie war sehr religiös. Und deshalb lebte der dort. Und natürlich, mit 14 ging er dann wieder weg, weil damals war man erwachsen mit 14, ging in eine Lehre, machte eine Maurerlehre, war in seinem Elternhaus noch, man hat da furchtbare Sachen wohl auch erlebt oder gesehen. Jedenfalls kurz 1,5 Jahre später kam er wieder auf unseren Hof zurück. Meine Mutter hat ihn wieder aufgenommen, natürlich. Und da hatte sich aber was geändert und ich habe es im Buch beschrieben und ich habe dann früh halt erfahren, so mit 4,5, 5, 6, dass das nicht nur freundlich und zärtlich war, mir aus dem Kosmoslexikon vorzulesen, mir die Welt zu erklären, sondern es halt eben auch, dass mit Missbrauch verbunden war. Und am Anfang ist man noch ahnungslos und kann das noch nicht einordnen, mit 5, 6, weißt du, hey. Aber als ich dann älter wurde, merkte man dann halt die Übergriffigkeit nahm zu, die Heftigkeit nahm zu. Und dann habe ich mich halt eben irgendwann mal gewehrt und bin in der Scheune gesprungen und abgestürzt. Und danach hat er mich sozusagen nicht weiter belästigt. Aber er ist im Endeffekt gescheitert. Er fing an zu saufen und meinen Vater auch zu bestehlen. Meine Mutter hat immer die Hand über ihn gehalten und gesagt, hey, guck doch, und das ist doch ein trauriges Leben und ist Platz, hier ist auch Platz für ihn. Aber irgendwann mal war es zu viel und mein Vater hat den des Hofs verwiesen. Für mich war ganz schlimm, dass ich irgendwann zugucken musste, wie er dann halt eben in seiner Not irgendwann mal auch wahrscheinlich dann Rattengift gefressen hatte. Und der Dr. Schönborn pumpte ihm den Magen aus und ich stand in diesem Zimmer und habe mir zum ersten und zum letzten Mal in meinem Leben gewünscht, dass jemand stirbt. Und das hat mich eigentlich noch viel länger beschäftigt in meinem Leben, dass man sich sowas wünschen kann.
Naja, aber kann man verstehen, dass du dir das gewünscht hast? Und hat es keiner gemerkt? Deine Mutter, dein Vater? Oder haben die das
ich habe immer gedacht, oder? Nein, ich bin mir sicher, die waren so mit der Arbeit beschäftigt und so mit dem ganzen Drumherum. Also, die hatten ja keinen Blick dafür.
Und du hast auch nichts gesagt?
Nein, es ist, du hast als kleines Kind nimmst du diese Zärtlichkeit und Wärme, die dir ansonsten ja fehlt, die nimmst du natürlich an, auch arglos. Du weißt nicht, was das ist. Du weißt erst dann, wenn es bedrohlich wird oder wenn auf einmal etwas ist, wo das was bei dir Ängste auslöst oder sowas, dann merkst du, das ist nicht in Ordnung. Und, aber das dauert eine ganze Weile, weil es ist, Übergriffigkeit, Missbrauch passiert langsam und steigert sich dann langsam. Mhm. Und allmählich, so ist es mir jedenfalls ergangen. Und da ist, glaube ich, da man selber noch gar nicht weiß, was mit dir passiert, kannst du dich auch an niemanden wenden, mhm. weil du weißt nur, es ist irgendwie anders. Das ist auch etwas...
Er ist auch mit Scham verbunden, natürlich.
Mit Scham verbunden, aber auch mit diesem, dass es besetzt mit, das glaube ich, ist nicht in Ordnung. Aber mit mir ist auch vielleicht etwas nicht in Ordnung. Mhm. Das, was viele Opfer ja viele Jahre mit sich rumtragen, was sie sagen, ich bin auch selbst dran schuld, dass mir das passiert ist. Also diese viktimologische Variante. Und ich glaube, das führt dazu, dass man erstmal auch eine ganze Weile schweigt. Das habe ich in dieser Zeit jedenfalls getan. Und ich konnte aber dann später mit 19, 20 konnte ich mit meinen Freundinnen oder mit engen Freunden auch darüber reden. Ich konnte es benennen, ich konnte darüber sprechen. Und,
nur mit deiner Mutter? Du hast versucht, mit deiner Mutter später nochmal darüber zu sprechen?
Mit meinem Vater bin ich nicht dazu gekommen, der ist halt vorher gestorben.
Aber da hat
mit meiner Mutter habe ich es nochmal probiert, und zwar in einem Zeitpunkt, wo ich selber meine Tochter hatte. Und die war ungefähr in dem Alter, wo ich mutmaßte, da muss es bei mir angefangen sein. Und dann guckst du dieses Kind an und sagst, hey, die ist tough, die ist klug, die wehrt sich, die ist selbstbewusst und so weiter. Ja? Also was war denn mit dir falsch oder wie alt warst du, als es anfing? Und als ich das Thema dann angeschnitten habe, hat meine Mutter dann zugemacht, weil es wahrscheinlich so war, dass sie das einfach, es passte, sie hatte ihre Legende, sie hatte ihre Geschichte dazu und die wollte sie sich nicht zerstören lassen. Ich habe dann das nicht mehr weiter versucht, weil ich ihr die Chance geben wollte, das von sich aus vielleicht nochmal aufzutun. Das hat sie nicht getan. Das ist schade.
Das hat dich auch verletzt, schreibst du auch in der Biografie. Verletzt,
gar keine Frage. Das ist immer so, wenn du etwas thematisieren willst. Aber es ist auch nicht so, dass es jetzt mich bis heute begleitet hätte. Ja. Ich habe es ins Buch reingetan, als wichtiges Element auch in das Buch, weil ich gesagt habe, wenn ich mir heute noch als Erwachsener darüber Gedanken mache, ob ich es reinmache oder nicht reinmache, setzt da oben ein Gedanke ein, den kann ich nicht zulassen. Deshalb kommt es rein.
Ja, und du machst vielleicht auch vielen Mut, die eben diese Schuldgefühle als Opfer haben, dass sie sich nicht als
dass sie sagen, hey, guck mal da, bei dem hätte ich das nicht erwartet. Und man kommt da wieder raus aus dieser Nummer, wenn du lernst, darüber zu reden. Und das Zweite, was eine wichtige Message ist auch, warte nicht auf irgendwelche Fremden, die vorbeikommen. Mhm. Die meisten Fälle passieren im Nahfeld.
Na, das ist ja, weißt du genau, du hast mit vielen Verbrechern auch gesprochen.
Egal, solange wir heute Mutmaßungen haben, dass man sagt, in jeder Schulklasse sitzen zwei, die so was Ähnliches erleben, ist es wichtig, dass wir es thematisieren, damit wir alle alert sind ein bisschen.
Ja, deshalb finde ich ganz stark, dass du es gemacht hast in der Biografie. Und ich glaube auch deshalb ist die Resonanz auch so groß, dass die Lesungen sind voll. Die Leute wollen hören, was du zu sagen hast. Und das Schöne ist, du kommst ja auch noch mal in den Norden, nach Lüneburg.
Und nach Bad Bevensen.
Bad Bevensen. Und kann man alles auf der Website natürlich sehen. Und wirklich Glückwunsch, dass du den Mut aufgebracht hast und uns deine Geschichte erzählst. Und heute auch hier bei uns bei DAS. Dankeschön, Joe.
Ganz lieben Dank. Danke, Inke.
Ich hätte jetzt gerne noch gewusst, was du sonst so privat machst. Das müssen wir dann das nächste Mal erzählen. Ne? Weil ich habe gehört, du machst auch Kunst und malst, bist bildhauerisch tätig. Also da musst du dann das nächste Mal bitte...
Ja, ich probiere mich halt aus. Okay. Weil
ja, also ganz kreativer Mensch, der Joe. Ja, ganz vielseitig und kreativ. Ja. Morgen, lieber Joe, wenn du Fußball schaust, und sie hoffentlich nicht, liebe Zuschauer, kommt bei uns Konstantin Schreiber, der Tagesschau-Sprecher und Buchautor, und würde sich sehr freuen, wenn sie ihm zuschauen. Ja? Genau, sehr guter Tipp. Also, bis dahin, schönen Abend. Und hoffentlich bis morgen trotz Fußball. Und dir einen guten Heimweg und morgen natürlich auch ein schönes, spannendes Spiel. Ne?
Dankeschön.
Tschüss.
Ciao.